Ja, ich möchte euch von der Stelle aus alle noch einmal recht herzlich grüßen. Und es ist schön, wenn sich Gottes Volk, wenn sich Menschen, die an Gott glauben, versammeln, um Gott die Ehre zu geben, Gottes Wort zu hören, um Reich Gottes zu leben. Ja, wir haben schon sehr wertvolle Lieder gesungen und mit sehr viel auch Inhalt und sogar Lehre, eigentlich biblische Lehre. In diesen Liedern sind viele Wahrheiten verarbeitet. Das Blut Jesu bringt uns Rettung. Das ist ein zentraler Glaubenssatz unseres Lebens. Und so, der Herr spricht zu uns. Und manchmal ist es so, dass wir denken, also in manchen Glaubensrichtungen, da klingeln dann Glocken, um darzustellen, jetzt passiert was Besonderes, jetzt tut Gott etwas. Aber ich glaube, wir brauchen keine Glocken, wenn wir Gottes Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes spüren, dann wissen wir das. Das war Gott, das hat Gott getan. Wir brauchen keine Bilder, wir brauchen keine Figuren von Menschen, die mal gelebt haben und Gott nachgefolgt sind, sondern wir brauchen das Wort Gottes und den Heiligen Geist, der uns die Dinge des Reiches Gottes aufschließt. Manchmal, ja, wirkt Gott in ganz alltäglichen Situationen. Ich möchte heute Morgen, keinen großen Text vorlesen, keinen sehr bedeutenden Text, aber doch eigentlich hat im Wort Gottes alles seine Bedeutung. Alles seine Bedeutung. Und manchmal lesen wir auch einfach über Dinge hinweg. Und deshalb ist es oft auch mal wichtig, dass man solche Details mal anspricht. So, vielleicht könnt ihr noch mal aufstehen. Wir lesen das Wort Gottes und dann dürft ihr Platz nehmen. Ich hatte eigentlich vor, einen anderen Text zu lesen, aber ich lese jetzt Lukas 8, Vers 1 bis Vers 1 eigentlich und 2. Da heißt es: Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 mit ihm und einige Frauen. Soweit dieser Text. Lasst uns noch mal beten. Herr Jesus, danke für das, was du uns hinterlassen hast in deinem Wort. Danke, dass jedes Wort seine Bedeutung hat und dass du durch dein Wort zu uns reden willst. Und so bitte ich dich einfach, schließ uns dein Wort auf. Lass es uns erkennen, was es für uns ganz persönlich bedeutet im Alltag. Dir sei der Dank und die Ehre im Voraus. Leite uns durch deinen Heiligen Geist in alle Wahrheit. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Als ich mich so vorbereitet habe für diese und Gott gefragt habe, irgendwie, was soll heute verkündigt werden, da kam ich auf ein bestimmtes Thema und einleiten möchte ich dieses Thema mit dem Satz, wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, Punkt, Punkt, Punkt. Wir sehen von der Statistik, dass die Gottesdienstbesucherzahlen in den Großkirchen sinken. Und die Frage ist, was tun, wenn die Menschen nicht mehr in Kirchengebäude gehen, um dort Gott zu suchen und anzubeten? Was kann man tun? Und ich sage ja nichts Neues, dass ein gläubiger Mensch, wenn wir an Gott glauben, dann wünschen wir und beten auch darum, dass immer mehr Menschen auch ihr Leben Gott übergeben und Gott nachfolgen, Jesus nachfolgen. Und wir versuchen auch mit allen Mitteln Menschen in Gemeindegebäude zu bekommen. Und es will uns einfach nicht recht gelingen. Vielleicht sollten wir neue Wege bzw. biblische Wege beschreiten. Und was diese biblischen Wege sind, darüber berichtet uns das Wort Gottes. Da wollen wir hingehen. Nun, mein erster Punkt ist eigentlich, alles fängt an bei uns im Reich Gottes mit der Gnade der Bekehrung und Wiedergeburt. Epheser 2,8 heißt es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nicht wir sind der Grund, warum wir das Reich Gottes erkannt haben, das Evangelium, das Heil in Christus, sondern Gott. Gott hat es uns geschenkt. Nein, diese Rettung, sie ist Gottes Geschenk. Gottes Gabe ist es. Und aus diesem Grund, weil es Gottes Geschenk ist, dass wir gerettet sind, haben wir keinen Grund, stolz auf uns selbst zu sein oder von uns höher zu denken, als zu denken uns erlaubt ist. Wir sollten Gott ehren, Gott groß machen und uns selbst in Demut vor Gott beugen. Das ist nur der Anfang. Und die Frage ist, wie will Jesus diese damals, wie wollte denn Jesus diese Welt der Antike erreichen? Jesus kam ja als, wir feiern Weihnachten, Jesus kam als kleines Kind in diese Welt, in einem Stall geboren. Er lebte ungefähr 30 Jahre bei seinen Eltern, bei seinem Vater, bei seiner Mutter. Wie lange sein Vater gelebt hat, wissen wir nicht, aber er ist wahrscheinlich bei seiner Kreuzigung schon gestorben. Und nun sollte er diese Welt retten, den Erlösungsplan umsetzen. Was tut er? Ab Matthäus 4, dort heißt es, Jesus begann zu predigen, tut Buße, das Himmelreich ist nahe. Das hat er getan und dann hat er, während er angefangen hat zu predigen, Menschen berufen, in seine Nachfolge, Männer. Er war am See Genezareth unterwegs und sagte, kommt, folgt mir nach. Und sie verließen die Fischernetze, die Boote und folgten Jesus nach. So Jesus schart um sich 12 Männer. Wie will Jesus die Welt der Antike erreichen? Wir würden, also wenn Jesus heute da wäre, würde man sagen, Jesus, du musst ins Fernsehen, biblisches Fernsehen, ja, Bibel-TV, Evangeliumsrundfunk. Du musst Evangelisationskampagnen starten, Missionszelte aufstellen, die Kontinente bereisen. Aber das gab es damals gar nicht. Es gab keine Flugzeuge, es gab kein Radio, es gab kein Internet. Er saß da in diesem Palästina, das ist so groß wie die Schwäbische Alb, 120 Kilometer lang und was weiß ich, 80 Kilometer breit. Das war's. Und jetzt die Aufgabe, rette die Welt. Bring dieser Welt das Evangelium. Und was tut er? Er sammelt 12 Männer. Und das Besondere ist, in diesem Text, in dem ich gelesen habe, steht, und die 12 mit ihm, die waren mit ihm unterwegs, und das hört man selten oder liest manchmal drüber, und einige Frauen. Also es gab auch Frauen, die Jesus auf seinem Zug, auf seiner Reise durch Palästina begleitet haben. Ich möchte das weiterlesen. Und die 12 mit ihm und einige Frauen, und jetzt kommt's, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters Herodes, und Susanna, also 3 mit Namen, und viele andere, die ihnen, den Männern und dem Zug, mit ihrer Habe dienten. Bisher dachte man immer so, 12 Männer und Jesus, das ist okay. Aber jetzt gibt es auch noch Frauen dabei. Und ein Kommentar schreibt, also diese drei Frauen mit Namen, viele andere Frauen dienten ihnen mit ihrer Habe. Das heißt, eine Situation, das ist eigentlich eine Situation für die damalige Zeit, die einen Skandal darstellt. Damals war die Sache mit der Geschlechtertrennung noch voll im Gange. Doch warum haben Frauen Jesus begleitet? Man nimmt an, dass wie Maria Magdalena von 7 Dämonen befreit wurde, dass diese Frauen Gott erlebt haben. Sie haben Gott erlebt, sie sind frei geworden. Sie sind Gott begegnet. Da ist was passiert. Sie sind von Sünde frei geworden. Und das hat ihr Leben völlig umgekrempelt. Und sie waren bereit, Gott, ich denke, die Frau des Chusa, des Verwalters des Herodes, das war wohl eine wohlhabende Familie. Und die konnte auch Jesus unterstützen und andere mehr. So, Jesus schart Menschen um sich. Und zwar Menschen, denen er das Evangelium vorleben will. Wenn Menschen nur Zuhörer hätten sein sollen, dann hätte er keine 12 Männer gebraucht und Frauen. Dann hätte er nur Verkündigungsveranstaltungen gebraucht. Aber nein, er sammelt 12 Männer um sich. Primär, aber wie wir hören, auch ein paar Frauen. Letztendlich geht es darum, Jesus will Menschen an seinem Alltagsleben teilhaben lassen. Das ist das Ziel Jesu. Jesus will Menschen in seinem Umfeld an seinem Leben teilhaben lassen. In anderen Worten, Jesus will Jünger machen. Jünger, das sind eigentlich Nachfolger, das sind eigentlich Menschen, eigentlich das Wort Jünger bedeutet eigentlich Schüler oder Lernender. Er möchte Leute um sich scharen, die von ihm lernen wollen. Nun, wie macht man Jünger? Wie macht Jesus Jünger? Was tut Jesus? Allgemein gesagt, er lässt Menschen an seinem Leben teilhaben. Was bedeutet das für ihn ganz persönlich? Er verbringt Zeit mit Menschen. Der Spruch der Rentner in Deutschland ist, keine Zeit, keine Zeit. Hast du Zeit? Nein, ich habe keine Zeit, bin beschäftigt. Wenn jemand Zeit hat, dann sind es die Rentner. Warum? Weil sie sind ja nicht mehr gebunden durch eine berufliche Verpflichtung. Termine. Als Rentner gestaltest du deine Zeit selber. Nur ein Beispiel. Wir leben in Westeuropa, in der westlichen Welt mit dem Terminkalender. Ja? In deinem Smartphone hast du einen Terminkalender, der erinnert dich an Termine. Und wenn wir Termine haben, das bedeutet, wir sind wichtig, ja? Wir haben Termine und wir haben nicht immer Zeit. Und das ist das Problem fürs Reich Gottes. Wir haben nicht Zeit, nicht immer Zeit. Wir sind immer beschäftigt. Wir werden auf Trab gehalten. Und wenn es nicht der Arbeitgeber ist, dann ist es sind es die Medien. Du musst die Serie gucken und musst das wissen und musst in sein, musst, was aktuell ist, wissen, mitmachen bei der Gesellschaft. Das ist der Anspruch der Gesellschaft. Aber Jesus erlebt etwas ganz anderes. Er sammelt Menschen um sich und lässt sie teilhaben an seinem Leben. Jesus ist das Musterbeispiel für uns. Er will, dass wir ihm nachfolgen. Er sagt, hey, folg mir nach. Hey, ich mache dir das vor, wie du es machen sollst. Schau, wie ich es mache. Machst du auch. Wisst ihr, Jünger machen oder Menschen mit dem Evangelium in Verbindung bringen, bedeutet Menschen mit Menschen Zeit verbringen, erstens, aber auch, es bedeutet, Jesus hat 3 Jahre Zeit verbracht mit seinen Jüngern. 3 Jahre. Wir haben in Deutschland diese duale Ausbildung, wenn du einen Handwerksberuf lernst, bedeutet das, du musst ungefähr 3 Jahre in die Schule, parallel zu deiner praktischen Seite am Arbeitsplatz. Das ist gar nicht so unbiblisch, das ist eine gute Strategie. Jesus macht das auch so. Er sagt, hey, komm mit, ich erzähle euch was, die Theorie. Und dann, die Jünger haben gefragt, hey, wir wollen lernen, wie man betet. Und Jesus lehrt sie das Vaterunser. Ganz praktisch. Er lehrt sie das Vaterunser. Heute betet man auf der ganzen Welt das Vaterunser. Jesus hat es seine Jünger gelehrt und sie haben es in die Welt hinausgetragen. Und Jesus hat sie ausgesandt. Jesus hat Maria Magdalena von 7 Dämonen, 7 steht für vollkommene, also manche deuten es so, diese Frau war völlig von Dämonen kontrolliert. Und Jesus befreit diese Frau von 7 Dämonen. Und ich sage euch eins, mir graust es, wenn man Menschen begegnet, die belastet und besessen sind. Das ist schrecklich. Es sind Menschen, die gebunden sind, die gefangen sind, unsichtbar, mit unsichtbaren Ketten gebunden, sind nicht in der Lage, ihr Leben selbst zu gestalten, wie sie wollen, frei, sondern sie sind Zwängen unterworfen. Und Jesus macht diese Maria Magdalena frei. Und aus Dankbarkeit folgt sie ihm nach. Und Jesus macht es vor. Und dann später in Lukas 10, in Kapitel 10, schickt er die 70 aus und sagt, geht zweit zu zweit und zweit in die Städte und Dörfer und macht das genauso. Predigt das Evangelium, dann kommen sie zurück und sagen, hey Meister, uns sind sogar die Dämonen untertan. In der Apostelgeschichte wollten die Söhne eines hohen Priesters Dämonen austreiben, dann haben die Dämonen geredet und haben gesagt, hey, wer Jesus ist, wissen wir. Und wer Paulus ist, wissen wir auch. Aber wer seid ihr? Hey, ihr. Und dann haben sie überfallen und geschlagen oder überwunden. Die sind nicht ausgefahren. Die haben nicht gehorcht. Diese Söhne dieses hohen Priesters hatten keine Autorität. Das zum Thema Dämonen. Jesus hat sie ihnen vorgemacht. Hey, er hat diese Maria Magdalena befreit oder auch andere Leute, die besessen waren. So, Jesus nimmt Leute mit sich, er nimmt sie in die Schule, er nimmt sie in die Alltagsschule, nicht theoretischer Unterricht, so wie wir es heute teilweise an Universitäten haben. Weißt du, du kriegst einen Tag stundenweise Theorie vorgesetzt und dann gehst nach Hause und sollst es verinnerlichen und noch ein Paper schreiben, sondern er nimmt die Jünger in den Alltag. Er nimmt sie mit in seinen Alltag, wie er lebt. Er isst mit ihnen, er übernachtet mit ihnen, Er betet mit ihnen, er lebt mit ihnen. Und was wollen wir tun, wenn wir Menschen für Gott erreichen wollen? Wir wollen sie in dieses Gebäude bringen. Kommt da rein, dort findet ihr Jesus. Nein, Jesus will den Menschen im Alltag begegnen. Mit dir, du, wir. Wir sind die Repräsentanten. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt im Alltag. Wer uns begegnet, begegnet dem Reich Gottes, wenn der Heilige Geist wohnt in uns. Oder stimmt es nicht? Ey, glaubst du, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Also ich glaube das. Und Gott tut etwas. Er will durch uns etwas tun. So. Jünger machen, Menschen in die Nachfolge Jesu zu bringen, kann bedeuten und wird bedeuten, dass wir Zeit locker machen müssen, Zeit frei machen. Du kannst natürlich sagen, hey, ich habe keine Zeit. Das ist immer ein Totschlagargument. Wenn es drauf ankommt, gibt es 100 Argumente, warum wir nicht Zeit haben. Aber ich sage dir eins, wenn einer aus deiner Verwandtschaft stirbt, plötzlich wird dein Terminkalender geändert und dann hast du Zeit, zur Beerdigung zu gehen. Stimmt's? Dann plötzlich klappt's doch. Oder? Also wenn man nicht gerade auf einem anderen Kontinent ist und keinen Flieger kriegt, aber wenn man im Land und drumherum ist, plötzlich haben wir Zeit. So, das Zeit zu haben ist auch eine Frage, will ich mir Zeit freischaufeln? Will ich mir Zeit einplanen? Für das, was Gott vorhat. So, Zeit haben, dann, aber es bedeutet auch, das hat Jesus auch Lebenskraft und Energie gekostet, sich in Menschen zu investieren. Lebenskraft und Energie. All die Berufe, die mit Menschen zu tun haben, die merken, dass das Kraft kostet, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Menschen haben einen freien Willen, Menschen haben eine gewisse Vorstellung und wenn dann irgendwie alle so in die gleiche Richtung sollen, dann merkst du plötzlich, der eine zieht in die Richtung, der andere in die Richtung, aber du hast die Aufgabe, sollen alle in die Richtung und das ist gar nicht so einfach. So, ein Beispiel ist, als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung war, im Norden, oberhalb von Galiläa, kommt er zurück. Und dann heißt es, ein Vater, der einen Sohn hat, sagt, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg. Ich fasse das zusammen. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Und jetzt, das gefällt mir. Jesus aber antwortete, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, darüber freue ich mich nicht. Aber dann sagt er, ganz ehrlich, bis wann soll ich euch ertragen? Ertragen. Auch Jesus hatte Mühe mit den Menschen. Er hat ihnen schon so viel gepredigt, vom Glaube, von Gottvertrauen. Und jetzt, sie wollen, dass ein Mondsüchtiger frei wird und es gelingt nicht. Und Jesus sagt, hey, wie ihr ungläubiges, verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich euch bei euch sein? Wie lange soll ich euch, wann endlich versteht ihr's? Er war ja sehr geduldig, der Herr Jesus. Aber hier klingt so, als ob er... Wie oft habe ich euch gepredigt? Wie oft habe ich es euch gesagt? Jetzt habt ihr es immer noch nicht verstanden. Und was macht er? Er befreit diesen Jungen. Und sie sagen, hey, wieso funktioniert es bei dir und bei uns nicht? Dann sagt er, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Ihr braucht eine größere Autorität, und Autorität im Reich Gottes haben wir dann, wenn wir im Willen Gottes leben, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes leben und wenn wir es Gott zeigen, zum Beispiel durch Fasten, dass uns dieses Anliegen wichtiger ist als das Essen. Essen ist schon wichtig. Aber manchmal sind die Dinge des Reiches Gottes noch wichtiger und dann sagen wir, Herr, ich verzichte auf das Essen, ich brauche jetzt eine Antwort. Und Gott, Jesus sagt, manchmal ist es auch notwendig, dass du mal fastest, wenn ein Durchbruch geschehen soll. Es geht ja um die Dinge in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt. Die geistliche Welt wirkt hinein in die sichtbare Welt. Irgend so ein weiser Mensch hat mal gesagt, es gibt mehr als eure Schulweisheit. Es gibt mehr als das, was wir vor Augen sehen. Es gibt noch eine andere, eine unsichtbare Welt. Und da ist Jesus der Herr. Also, wir brauchen Zeit, wir brauchen auch die Bereitschaft zu sagen, ja, es wird vielleicht auch irgendwann zwischendurch mal Kraft kosten. Aber ich will Jesus nachfolgen. Und drittens, Jesus hat viel in Häusern gewirkt. Es geht darum, die Wohnung, das Haus als Treffpunkt zur Verfügung zu stellen. Zur Zeit Jesu gab es keine Freikirchengemeindengebäude, gab es nicht. Es gab nur den Tempel in Jerusalem und dann gab es noch die privaten Häuser. Mehr gab es nicht. Gab es keine Kirchengebäude wie hier, sondern zu Hause ist es passiert. Ja, was ist denn zu Hause passiert? Was ist alles damals in den Häusern? Was hat da stattgefunden? Und wenn wir das Wort Gottes anschauen, da werden wir staunen. Ich werde euch mal ein paar Dinge sagen. Also die Wohnungen der Gläubigen und die Häuser der Menschen, die wurden eigentlich für Jesus zum Missionsfeld. Eigentlich ist ja die Wohnung und das Haus ein Ort der Privatsphäre. Und privat heißt, komm mir nicht zu nahe. Du, das ist mein Rückzugsort, da möchte ich schon noch selber drüber bestimmen. Deshalb gibt es auch das sogenannte Hausrecht in Deutschland. Das Hausrecht bedeutet zum Beispiel bei einem Unternehmen, auf dem Betriebsgelände gibt es Menschen, die üben das Hausrecht aus. Wenn sich jemand gegen die Regeln benimmt, dann kann man dieser Person sagen, verlassen Sie bitte dieses Gelände. Und das ist jemand, der das Hausrecht ausübt, der kann Leute auch verweisen. Oder eine Einrichtung, wenn jemand in einer Einrichtung sich daneben benimmt, kann man ihm des Hausrechts verweisen, also der Lokalität verweisen. So, wir empfinden natürlich unsere Häuser als Privatsphäre und als guter Deutscher und als gebürtiger Schwabe ist es so, dass man in ein Haus nur jemand einlädt, wenn das Haus geputzt und ordentlich ist. Weil sonst, wenn es ja nicht aufgeräumt wäre, würde man sich ja schämen müssen. Und das will man nicht. Also muss man Termine machen, dass man nach Hause kommen darf. Aber ich bin sicher, dass damals, als Jesus unterwegs war, ich habe ein Beispiel, das ist Maria, ihr kennt die Geschichte von Maria und Martha. Jesus ist unterwegs, das ist Lukas 10, da predigt er vom barmherzigen Samariter und anschließend kommt er durch ein Dorf, Lukas 10, ich lese es kurz, ich glaube, als sie, Jesus und die Truppe ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Martha Das war die Martha und die hatte eine Schwester Maria. Also Jesus wird eingeladen in ein Haus. Vielleicht hat Martha der Predigt zugehört und dachte, hey, der Mann ist was Besonderes. Mit dem möchte ich näheren Kontakt. Ich lade ihn einfach ein. Dann können wir mit ihm reden und ihn ehren und ihn bedienen. Ja, Martha war ja die, die unbedingt auftischen wollte, ja, die bedienen wollte, ja, die Menschen verköstigen wollte. Das war ihre Art, einem Gast Liebe zu zeigen. Und Geschwister, das ist wertvoll. Es muss Menschen geben, die Gastfreundschaft, die Gabe der Gastfreundschaft üben, weil das ist wertvoll. Selbst Abraham im Alten Testament kam Besuch von drei Männern. Was sagt er? Meine Herren, kommt doch, wascht eure Füße und ich bringe euch was zu essen. Und er sagt seiner Frau, schlachte schnell ein Böckchen und bereite es zu. Wir würden sagen, hey, Moment mal, du wohnst da irgendwo in der Wüste und bist froh, dass du ein paar Tiere hast. Und da kommt jemand vorbei, der nicht mal verwandt ist. Ja, wenn es die Verwandtschaft ist, dann machen wir schon was zu essen, oder? Aber jetzt ein Fremder, drei Fremde, schlachte das Böckchen, hey. Nein, für die war damals Gastfreundschaft etwas sehr Wichtiges. Dass man jemand bewirten kann, ihn ehrt durch so etwas. Und das sind die Dinge, die wichtig sind auch im Reich Gottes. Jesus kommt, komm in mein Haus. Und dann, das mit der Gastfreundschaft und mit dem Bedienen ist okay, man darf es nur nicht übertreiben. Die Martha, die hat da gedient und vielleicht was zubereitet und die Maria, die ist zu Jesu Füßen, die ist bei Jesus gesessen und hat schön zugehört, was er erzählt hat. Die wollte hören, was Jesus sagt. Und da kommt die Martha und sagt, Jesus, sag doch meiner Schwester, dass sie auch mal Hand anfasst. Ich muss das ganze Geschirr und alles selber muss ich erledigen. Und sagt Jesus, Martha, Martha, du machst dir Sorgen über viele Dinge, aber Maria hat das bessere Teil erwählt. Er wollte sie ja nicht vor den Kopf stoßen. Beides ist wichtig, aber auch das Wort Gottes hat seine Priorität. Manchmal müssen wir alles liegen und stehen lassen und dann hat Jesus Priorität. So, was alles in den Häusern stattfindet. Jesus, natürlich kommt heute Jesus nicht mehr leiblich in dein Wohnzimmer oder in deine Wohnung. Aber erstens mal, wenn du gläubig bist, ist Jesus in deiner Wohnung. Und wenn du Besuch bekommst, dann bedeutet es, wenn diese Person nicht gläubig ist, ein Mensch, der Gott nicht kennt, begegnet in dir Jesus. Und mir geht es manchmal auch so. Wir haben das gar nicht auf dem Schirm. Eigentlich ist es eine Gelegenheit, Glaube zu leben, Menschen Gutes zu tun, sie Gottes Liebe spüren zu lassen, ihnen Segensworte mitzugeben, Gott zu ehren. Das ist Evangelisation zu Hause ohne Missionszelt. Dein Haus, deine Wohnung ist das Missionszelt. Haben wir das schon so mal gesehen? Schon öfters oder wieder vergessen? Was alles in den Häusern geschehen kann. Jesus war unterwegs mit Petrus und als sie in der Synagoge und als sie aus der Synagoge hinausgingen, Markus 1,29, kamen sie in das Haus Simons, Simon Petrus, später hieß er Petrus, in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder und Jesus trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie. In Häusern finden Krankenheilungen statt durch die Gegenwart Jesu. Hallo? Haben wir das schon mal so gesehen? Gott kann in deiner Wohnung, bei dir zu Hause, in deinem Haus eine Heilung stattfinden lassen, wenn du betest, wenn Glaube da ist, Gott vertrauen, überall wo wir sind. Wir sind Botschafter in Christi Stadt, wir sind Repräsentanten des Reiches Gottes, des Himmels auf dieser Erde. So, in Häusern finden Heilungen statt. In unserer Privatsphäre, aber nur, wenn wir unser Haus öffnen. Will die Leute sagen, na okay, also pass auf, in den Gottesdienst kommen, das ist eine Sache. Aber was bei mir zu Hause passiert, das ist meine Sache. Und da hat mir niemand was hineinzureden. So kann man natürlich auch leben. So kann man es auch handhaben. Und es soll ja auch der Fall gewesen sein, dass mancher Pastor jahrelang an einer Stelle war, dass er noch nie bei bestimmten Leuten mal zu Hause war. Noch nie eingeladen, noch nie reingekommen. Einfach privat. Das ist privat, hey, da kommt keiner rein. So was soll es geben. Also, wir werden zum Beispiel sehen, dass in der ersten Gemeinde, in der Urgemeinde, also in der Zeit nach Jesus, in der Apostelgeschichtezeit, wo berichtet, sie waren täglich beieinander. Ja, wo waren sie zusammen? Natürlich teilweise im Tempel zum Beten, aber in den Häusern, in den Privatwohnungen waren sie zusammen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir, wer gläubig sein will und wirklich Gott dienen möchte, dass wir ein Stück unserer Freiheiten auf den Altar legen und opfern und sagen, ja Herr, das ist meine Wohnung, aber ich will die Jugend sagt, Open House. Ich möchte ein offenes Haus haben. Ich möchte eine offene Wohnung haben. Bei mir sollen die Leute kommen dürfen. Warum? Das ist ein Ort der Privatsphäre. Aber wenn die Leute kommen, will ich Jesu Liebe ihnen zeigen. Ich verstehe mich als ein Botschafter an Christi Stadt. Da kann Gott wirken, ja. Die kommen nicht hier rein in diesen Versammlungsraum, aber in deine Wohnung kommen sie. Dann sprich doch in deiner Wohnung zu ihnen. Wir brauchen nicht die Stadthalle mieten, sondern wir brauchen mein und dein Haus und deine Wohnung. Du, und wenn es mal nicht aufgeräumt ist, bedeutet das nur Realität des Alltags. Oder? Ist doch so. So. In Lukas 7, 36, da heißt es: Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Ja, wo isst man denn? Und er ging in das Haus des Pharisäers. Jesus hat Einladungen angenommen. Er ging sogar zu Leuten, die in der Gesellschaft problematisch betrachtet wurden. Die Pharisäer waren nicht bei allen beliebt. Das waren die Fundamentalisten der damaligen Zeit. Das waren die, wo es etwas enger gesehen haben. Wenn sie dich angeschaut haben, dann hat das Gesetz aus ihren Augen gesprochen. Und ohne dass sie ein Wort sagen, hast du gemerkt, wo überall habe ich irgendwas falsch gemacht? Die haben das Gesetz repräsentiert. Und Jesus geht zu so einem Mann. Der wird eingeladen, Jesus geht hin. Wo gehen wir hin? Nur die, wo uns lieben, nur die, wo unsere Kumpels und Freunde sind und der Rest interessiert uns nicht. Jesus, der Heilige Geist ist ein Geist der Kontaktfreudigkeit. Es geht um Menschen. Es geht in dieser Welt um die Rettung von Menschen. Menschen sterben und dann ist es vorbei. Dann, so wie der Baum fällt, so liegt er. Dann ist nichts mehr zu machen. Solange Menschen hier leben in dieser Welt, können wir den Glauben leben und sie das spüren lassen. So, es bat ihn aber ein der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Damals saß man nicht beim Tisch, man lag bei Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, vermutlich eine Prostituierte. Und als sie erfahren hatte, dass Jesus, er in das Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salbe und er sprach zu ihr, also in anderen Worten, das ist die Abkürzung, sie brachte Salbe, sie ging zu Jesus, der lag ja mit den Füßen weg vom Tisch und so auf den Arm gestützt und dann aß man vom Tisch. Und die Frau kam herein, sie weinte, sie benetzte mit ihren Tränen die Füße Jesu und sie hat diese Füße gesalbt mit Öl und der Pharisäer sagte, hey, wenn Jesus ein Prophet wäre, da wüsste er, was das für eine Frau ist. Dann lasst er sich anfassen von dieser Frau. Das waren die Gedanken. Und Jesus erkennt diese Gedanken und sagt, ich weiß nicht, wie er hieß, Simon oder wie er dieser Pharisäer hieß. Ich sage jetzt einfach mal Simon. Hey Simon, wo ich gekommen bin, du hast mir kein Wasser gegeben, die Füße zu waschen. Sie hat ständig mit ihren Tränen meine Füße benetzt. Du hast mir kein Öl gegeben. Sie hat mich mit Öl gesalbt und, und. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, deine Sünden sind dir vergeben. In Häusern findet Seelsorge statt, wenn Jesus da ist. Und heute in unseren Häusern soll auch Seelsorge stattfinden. Da können Menschen zum Glauben kommen. Da können Sünder Errettung finden, wenn wir Menschen lieben. Ja? Du sagst vielleicht, damit bin ich überfordert. Aber ich glaube nicht, dass du überfordert bist. Was muss man denn tun? Was muss man den Menschen tun? Ich habe mir überlegt, was man tun muss. Nun, was wir alle tun können, wenn der Heilige Geist in uns ist, wenn wir wiedergeboren sind, ist Menschen zu lieben. Ihnen irgendwie beizubringen, dass wir sie lieben. Wir müssen ihnen keine Predigt halten. Wir können ihnen einen Kaffee geben. Wir können sie zum Essen einladen. Wir können Zeit mit ihnen verbringen. Wir können ihnen zuhören. Wir können uns auch kümmern. Und das wird Menschen verändern. Wir tun es, weil wir Gott lieben. Deshalb tun wir es. Und Gott sieht es. Und Gott wird dieses Tun benutzen, um Menschen zu verändern. Glaubt ihr das? Wenn wir Menschen lieben, wenn wir Menschen die Liebe zeigen, wir müssen ihnen nicht predigen. Die werden von selber fragen, hey, warum bist du so? Warum tust du das? Zeit ist kostbar und Menschen schätzen das. Die wissen, hey, die oder der hat keine Zeit, aber er nimmt sich Zeit für mich. Damit sagen wir, du bist für mich wichtig, du bist von Bedeutung. Wir geben ihnen etwas. Wir lieben sie. Wir hören ihnen zu. Wir kümmern uns. Wer will denn heutzutage noch zuhören? Wisst ihr, wenn ich bei Festen bin oder so, die wollen alle reden, die wollen alle das, was in ihnen steckt, loswerden. Die wollen dass du zuhörst, aber sie wollen reden. Menschen wollen reden. Ja gut, dann hör halt zu. Irgendwann kommt der Moment, wo die auch mal Luft holen. Dann kannst du auch was sagen. Gut, natürlich, wenn wir das einmal machen, dann Vielleicht reicht es nicht, aber wenn wir es ein paar Mal machen, wenn wir immer wieder Gelegenheit wahrnehmen, irgendwann glaube ich, dass Gott das belohnt. Und Gott wird uns Menschen schenken, die uns vertrauen werden, wenn wir sagen, vertraue Jesus. Das ist mein Rezept. So habe ich das erlebt. Probier es doch einfach. Und Menschen werden auf uns hören. Wenn du auf der Fußgängerzone jemand sagst, hey, vertraue Jesus, dann sagt er, hey, wer bist denn du? Ich kenne dich doch gar nicht. Soll ich, was soll ich? Natürlich, manchmal klappt es auch da. Aber wenn du Menschen liebst, wenn du Menschen ehrst und dich zur Zeit nimmst vor Menschen, wenn, wie Jesus Menschen um sich schart und in den Alltag mit reinnimmt, es wird ein Unterschied machen. Jesus war ein Vorbild. Und er sagte, oder es wird von ihm gesagt, im Johannes 13, wir sind ja jetzt vor der Osternzeit, vor dem Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, Punkt, 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 da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Bis ans Ende. Jesus hat die Seinen geliebt, also die, die um ihn waren, aber auch die anderen. Er hat sie geliebt und er hat sie geliebt bis ans Ende. So, ich möchte an diesem Punkt einfach zum Ende kommen. Mit einer abschließenden Bemerkung. Vielleicht sagst du, hey, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das mit dem Kaffee kochen und Kuchen backen, das klappt bei mir nicht. Das ist nicht mein Ding. Was ich kann, ist, ich kann etwas anderes. Ja. Manche können gut reden, manche können so schön privat werden und mit Menschen in Kontakt treten. Das ist ein Geschenk. Andere können gar nicht gut reden und mit Menschen in Kontakt treten. Die können was Praktisches machen. Gott kann dich und mich auf die Art gebrauchen, wie du bist. Du musst nicht werden wie ich und ich muss nicht werden wie du. Sondern du bist du, Gott hat dich geschaffen, Gott hat dich so gewollt und Gott kann dich so brauchen, wie du bist, wenn du dein Herz ihm schenkst und wenn du ein liebendes Herz hast für Menschen, dann wird Gott das gebrauchen und Menschen werden sich öffnen. Das ist wie eine Blume, wo der Kelch zu ist. Wenn die wärmende Sonne deiner Liebe auf diesen Kelch trifft, dann gehen die Blätter auf, dann gehen die Herzen auf und du wirst Zugang haben zu Menschenherzen. Deine Liebe zu Menschen wird es verändern. So. Vielleicht sollten wir einfach mal drüber beten und sagen, Herr, das stimmt schon, aber hilf mir. Hilf mir, schenk du mir Gelegenheiten, wo ich mich nicht überfordert fühle, wo ich das einfach so auf meine Art tun kann. Wisst ihr, Gott will dich auf deine Art brauchen. Aber er will, dass dein Herz voller Liebe ist für Menschen. Und wisst ihr, vielleicht dauert es Monate, in denen du, deine Wohnungstür öffnest, dein Haus öffnest, wo Menschen zu dir kommen, wo du versuchst, ihnen deine Liebe zu zeigen, irgendwie. Und vielleicht nach Monaten oder Jahren wird die Frucht aufgehen. Und dann werden sie auch bereit sein, mal einen offiziellen Gottesdienst zu besuchen. Vielleicht dauert es Monate und Jahre. Vielleicht dauert es bloß Tage. Man weiß es nicht. Aber wichtig ist, dass wir uns zur Verfügung stellen und sagen, Herr, du hast es uns doch vorgelebt. Wir wollen das auch tun. Wir wollen nicht, dass Menschen verloren gehen. Wir wollen, dass sie gerettet werden. Und eigentlich brauche ich da kein Studium dazu. Ich muss nur mich im Wort Gottes ein bisschen auskennen und die Menschen lieben und sie teilhaben lassen an meinem Leben. Und wisst ihr, wir sind alle keine perfekten Leute. Wir machen auch mal Fehler. Und vielleicht ist es sogar gar gut, wenn Menschen auch mal sehen, dass wir mal einen Fehler machen. Dann bedeutet das, wir müssen uns entschuldigen und sagen, hey, das war falsch jetzt. Da sind wir ehrlich. Weil wenn wir nie Fehler machen, denken die, so perfekt kann ich nie werden wie der oder die. Das schreckt mich ab. Aber wenn du Mensch bist, wenn du menschlich bist, dann sagt, hey, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man als Mensch, dass Gott mich so annimmt, wie ich bin und dass er mich liebt und dass er mich verändern will. Ich möchte auch so werden. Ich möchte auch so leben wie die, wie diese und diese Person, die Jesus kennt. Ist es irgendwie verständlich? Habt ihr das verstanden, was die Botschaft war? Gut, Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, danke. Du bist ein Vorbild für uns. Du hast dein Leben investiert in Menschen. Du hast Menschen gedient. Du hast Menschen getröstet. Du hast Tote auferweckt. Du hast alles Mögliche für Menschen getan. Du hast sogar dein Leben für die ganze Menschheit gegeben, damit wir alle die Möglichkeit haben, ewig beim himmlischen Vater zu sein. Und dafür danke ich dir. Amen. Wer möchte noch ein Gebet sprechen? Ein kurzes Gebet. Amen. 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 Während wir in einer anbetenden Herzenshaltung bleiben, möchte ich einfach auch das Abendmahl beginnen. Ihr dürft aber Platz nehmen und ich lese euch die Einsetzungsworte vor zum Abendmahl. Und zwar aus Lukas 22, 14.